Nun zu unserer Predigt über die Wiederkunft Jesu. Mir ist aufgefallen, bei allen neuen Gebäuden, die einen öffentlichen Charakter tragen, muss irgendein Kunstwerk auf das Gelände gestellt werden. Das hat der Staat vorgeschrieben, jedenfalls der hessische. Bei den vielen Universitätsbauten in Gießen habe ich das immer wieder dann bewundert, was man dort als Kunst bewundern sollte. Und manchmal fiel es mir schwer und manchmal fiel es mir leicht, darin besondere Kunst zu entdecken. Aber stellen wir uns Folgendes vor, wir hätten das als Gemeinde auch getan, als dieses Gemeindehaus gebaut wurde, und hätten da draußen mitten auf den Rasen eine Wendeltreppe gebaut. Ziemlich hoch. Und dann wärst du die Wendeltreppe mal hochgegangen und mit einem Mal hättest du vorm Abgrund gestanden. Sie führte nirgends hin. Sie hatte kein Ziel, sondern sie stand einfach in der freien Landschaft. Und das hat mich erinnert an ein Zitat, an eine Aussage von dem bekannten Theologen Emil Brunner. Er hat gesagt, ein christlicher Glaube ohne die Erwartung der Wiederkunft Jesu gleicht einer Treppe, die nirgendwo hinführt und im Leeren endet. Haben wir ein Ziel, das wir ansteuern? Nun, wir haben gerade die Pleite von Kopenhagen so halbwegs vielleicht zur Kenntnis genommen und ein Stückchen auch verkraftet, wo so viele Nationen ihre Vertreter entsandt hatten und am Ende fast nichts herausgekommen ist. Was werden die nächsten Ereignisse sein? Das größte zukünftige Ereignis der Weltgeschichte wird die Wiederkunft Jesu sein. Alle Menschen werden Jesus Christus sehen. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Auch die, die ihn geleugnet haben, auch die, die ihn ablehnen, die mit ihm nichts zu tun haben wollten, alle werden Jesus sehen. Und die Bibel bezeugt das mit der Formulierung, in dem gesagt wird, auch die, die ihn zerstochen, die ihn durchbohrt haben, die über ihn gelästert haben, sie alle werden ihn sehen. Auch alle Atheisten, die in den letzten Jahren manches Buch geschrieben haben, der Verleugnung unseres Herrn Jesus Christus, die Busse durchs Land geschickt haben und anderes mehr. Sie werden Jesus sehen. Ich lese uns zwei Stellen dazu aus der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 11, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Und dann im letzten Kapitel, Offenbarung Kapitel 22, Vers 12 und 13 zunächst und dann Vers 20. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus, und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, was seine Werke wert sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er, der dies alles bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Ein christlicher Glaube ohne die Erwartung der Wiederkunft Jesu gleicht einer Treppe, die nirgendwo hinführt und im Leeren endet. Wir brauchen Mut zum Leben. Und Mut zum Leben werden wir nur bekommen, wenn wir auch ein letztes Ziel vor Augen haben. Nicht nur vorläufige Ziele, die man immer wieder beerdigen muss, weil man sie doch nicht erreicht hat. Wir brauchen ein letztes Ziel, dem wir sicher entgegenleben können. Mut zum Leben, weil Jesus Christus wiederkommt. Das ist unser Thema. Die Bibel spricht von der Wiederkunft Jesu sehr häufig. Im Neuen Testament kann man immer wieder Aussagen über die Wiederkunft Jesu finden. Unter anderem wird auch sehr häufig in Bildern von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Es wird davon geredet, dass die Gemeinde auf dieser Erde verglichen wird mit einer Braut, die auf die Hochzeit wartet. Und dann wird auf Jesus, den himmlischen Bräutigam, verwiesen, dass er wiederkommen wird, um seine irdische Braut, die Gemeinde der Glaubenden, heimzuholen in sein himmlisches Reich. Und das alles ist entnommen aus der Zeit, in der Jesus auf der Erde war, von der Tradition, wie man in Israel Hochzeit feierte. Die Verlobung hatte stattgefunden. Der Bräutigam lebte in seinem Elternhaus. Die Braut lebte in ihrem Elternhaus. Schließlich war der Termin der Hochzeit festgelegt worden. Und dann zogen zwei mit den Festgesellschaften aus. Der Bräutigam mit seiner Verwandtschaft aus seinem Haus und andererseits die Braut mit ihrer Verwandtschaft aus ihrem Haus. Und sie zogen einander entgegen und vereinigten sich zum Hochzeitsfest und haben das dann meistens eine ganze Woche lang gefeiert. Und das ist der Hintergrund dieser Bilder, die im Neuen Testament gebraucht werden für Jesus, den wiederkommenden Herrn. Und da lasst uns jetzt mal unter dem ersten Gesichtspunkt unseren Blick werfen auf Jesus. Das Warten des Herrn Jesus und auf den himmlischen Bräutigam schauen. Was wird von Jesus gesagt? Wo wartet der himmlische Bräutigam darauf, dass er sich sichtbar vereinigen kann mit seiner irdischen Braut, der glaubenden Gemeinde? Er wartet zur Rechten des Vaters. Das steht schon im Psalm 110. Er ist erhöht und sitzt zur Rechten des Vaters und wartet darauf, dass die Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Das wird wiederholt im Neuen Testament, etwa in Hebräer Kapitel 10, den Versen 12 und 13. Da heißt es, Jesus Christus aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und hat sich für immer zur Rechten Gottes gesetzt und wartet so lange, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Was für ein Bild! Jesus zur Rechten des Vaters, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn hält den Sieg, ist immer ein Bild für die göttliche Machtfülle. Jesus hält alle Macht in seinen Händen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Dieser Jesus, der alles in seiner Hand hält, wartet darauf, dass er sich vereinigen darf mit der Gemeinde, die auf der Erde wartet. Und er betet für uns. Das wird uns häufiger im Neuen Testament gesagt. Wer will die Glaubenden verurteilen, anklagen? So wird gefragt in Römer Kapitel 8, Vers 34. Und dann wird auf diese Frage geantwortet, Christus ist da, der zur Rechten Gottes für uns eintritt. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, wird gesagt, dass der Satan immer wieder vor Gott versucht zu erscheinen und die Glaubenden anzuklagen und vor Gott zu sagen, was hast du denn da eigentlich für eine Truppe auf dieser Erde? Guck dir die doch mal an, wie die leben, wie die sich manchmal auch miteinander haben. Solche Leute hast du auserkoren, um mit denen Hochzeit zu feiern, die in den Himmel zu holen? Lass es doch bleiben, such dir andere Leute. Und dann lesen wir, dass Jesus für seine Leute eintritt, für die, die an ihn glauben. Und der Satan kein Recht hat, sie zu verklagen, weil sie von der Gnade Gottes und der Vergebung der Sünden leben, die in Jesus Christus allein zu finden ist. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, steht geschrieben, wir sollen nicht sündigen. Das muss uns ganz klar vor Augen stehen. Gottes Wille ist, dass wir nicht sündigen. Und dann kommt im nächsten Satz, und damit ist der Apostel wirklich völlig ein Realist. Und wenn aber jemand sündigt, was ist dann? Sind wir dann für immer wieder neu von Gott getrennt und müssen uns neu bekehren? Nein, dann haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus, der für uns eintritt. Und das wird uns auch im Hebräerbrief gesagt, Kapitel 7, Vers 25, da steht dieses wunderbare Wort. Daher kann er auch für immer die retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Wenn einem das einmal aufgeht, Jesus sitzt nicht untätig zur Rechten Gottes, des Vaters, sondern er sitzt dort als Beter. Er betet für dich, er betet für mich. Wenn wir abheben wollen und uns auf die eigene Kraft verlassen, stelle ich mir vor, betet Jesus, Vater, mach diesem meinem Kind deutlich, wie abhängig es ist von unserer Kraft. Du siehst, wie hochmütig mein Kind geworden ist. Führ es in die Demut. Und umgedreht, wenn wir vor lauter Traurigkeit und vor lauter Niederlagen und vor lauter Sorgen nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, sagt Jesus, du siehst, wie verzagt mein Kind ist. Gib ihm Kraft, schenk ihm Trost. Richte die Blicke auf mich, zieh sie zu mir, denn mir ist doch alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und wenn uns vor Augen steht, dass wir keinen Menschen für Christus gewinnen können, dann wird Jesus für uns eintreten und sagen, schenk ihm Vollmacht, dass er hier und da doch jemand gewinnen kann. Und so könnten wir fortsetzen, uns Gedanken zu machen, was es heißt. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, übersieht keinen von uns, sondern betet für jeden ganz persönlich in deiner Situation, die er noch besser kennt als du selbst. Und dann heißt es von Jesus weiter, dass er zur Rechten des Vaters regiert. In Apostelgeschichte 17, 26 wird gesagt, dass er Könige einsetzt und Könige absetzt und dass er bestimmt, wie weit die Menschen in ihrem jeweiligen Volk wohnen sollen. Er zieht die Grenzen. Unser Volk sollte das eigentlich begriffen haben. Ich weiß noch, 1989, kurz bevor die Grenzen offen waren, gab es eine große Familienfeier in der Gießener Gemeinde und auch Verwandtschaft durfte anreisen zu solchen besonderen Feiern aus der damaligen DDR. Und dann waren die Flüchtlinge schon in der Prager Botschaft und in Ungarn. Das alles haben wir ja mitgekriegt, ist auch jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder in Filmstreifen uns vor Augen geführt worden. Und dann diskutierten wir, wird es eine Wiedervereinigung geben? Dann haben unsere Freunde und Verwandten aus der DDR gesagt, das kommt nicht, braucht euch keine Gedanken zu machen. Und alle aus dem Westen waren derselben Meinung, alle haben gesagt, das wird niemand zulassen, dass die Wiedervereinigung passiert. Und es hat nicht lange gedauert, dann standen wir vor diesem Wunder. Und dann hat Gott etwas getan, das ist meine tiefste Überzeugung, dass er auch einen Menschen wie den Gorbatschow mitgebraucht hat, dass die russischen Truppen nicht einschritten. Und dass das friedlich In gewissen Grenzen natürlich. Das haben wir alles mitgekriegt damals. Zur Wiedervereinigung im Lauf der Zeit gekommen ist. Und dann wurde ich erinnert, wie Gott Geschichte macht, wenn es im Alten Testament heißt, von dem König Nebukadnezar, diesem heidnischen König, diesem babylonischen König, dass er ein Knecht Gottes ist und im Auftrage Gottes das Volk Israel in die Knechtschaft führen musste. Und das hat 70 Jahre gedauert, im Exil zu leben für das Volk Gottes. Und dann war es Darius. Und er wurde wieder zum Knecht Gottes gemacht und musste das Volk in die Freiheit entlassen. Und dann kehrte das Volk zurück in Schüben. Man hatte sich mittlerweile in 70 Jahren ganz schön gemütlich eingerichtet, zum Teil in Babylonien. Das zeigt mir aber, dass Gott auch die Menschen, die nicht glauben, in seine Geschichte einspannen kann. Und sie wissen selber nichts davon und merken nicht, dass sie zu Werkzeugen Gottes gemacht werden. Das zeigt mir, Jesus Christus zur Rechten des Vaters regiert. Und er ist nicht tatenlos dort auf seinem Thron. Und weiter, Jesus Christus rettet zur Rechten des Vaters. Die erste Generation der Gemeinde hat in der Naherwartung der Wiederkunft Jesu gelebt. Und ein Teil der Christenheit hatte die Vorstellung, Jesus Christus wird kommen, bevor der erste Christ gestorben ist. Und dann passierte es, dass die ersten Christen starben. Und dann ging das Fragen los in der Gemeinde in Thessalonich. Es wird uns ja alles dort berichtet in den Thessalonicher Briefen. Was ist nun mit denen? Wenn Christus wiederkommt und die lebende Gemeinde nach Hause holt und die Verstorbenen, fehlen die dann? Und dann gibt es eine klare Antwort, wenn Christus kommt, werden alle dabei sein, die schon gestorben sind und zusammen mit der lebenden, glaubenden Generation vereinigt werden und dem Herrn entgegengerückt und alle Zeit beim Herrn sein. Und es gab Spötter zur damaligen Zeit, die haben gesagt, ihr setzt auf lauter Hirngespinste euer Vertrauen. Ihr habt geglaubt, Christus wird zu euren Lebzeiten wiederkommen. Jetzt sind die ersten Angehörigen von euch gestorben. Christus wird überhaupt nicht wiederkommen, haben die einen gesagt. Und die anderen haben gesagt, der ist so unsichtbar wiedergekommen, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Das sagten die anderen. Und was wird gesagt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9? Gott sieht den Tag der Wiederkunft Jesu hinaus und lässt uns warten. Warum? Weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und noch Zeit haben, umzukehren und ein neues Leben unter der Herrschaft des Sohnes Gottes, unter der Herrschaft Jesu Christi zu beginnen. Und so ist Jesus am Werk. Er rettet. Menschen, die sich ihm öffnen, bekommen Vergebung der Sünden, bekommen neues Leben, bekommen eine Perspektive über die Zeit hinaus bis in Gottes neue Welt hinein. Und Jesus, zu Rechten des Vaters, sehnt sich nach der sichtbaren Vereinigung mit seiner Braut, der Gemeinde. Jesus hat ja in seinen endzeitlichen Reden von seiner Wiederkunft Jesu, von seiner Wiederkunft sehr eingehend gesprochen. Man kann das nachlesen, etwa Matthäus Kapitel 24 und 25. Ich rate, das zu Hause einmal zu tun. Und an vielen anderen Stellen wird es uns auch berichtet. Und es wird dann gefragt, wie wird es denn eigentlich sein? Wann wird das sein? Und Jesus hat zu seiner Zeit auf der Erde nicht gewusst, wann das sein wird. Er sagt uns im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, das weiß kein Engel, das weiß ich auch nicht, sondern das weiß allein mein Vater. Nun nehme ich an, dass nur während seines irdischen Daseins der Herr Jesus diesen Zeitpunkt nicht kannte. Nachdem er aber jetzt in den Himmel zurückgekehrt ist, denke ich, weiß er es, wie es der Vater weiß, weil Jesus, der Vater und der Heilige Geist eins sind. Aber Jesus wartet darauf, dass Menschen sich bekehren und die Zeit nutzen und sich einladen lassen, ihm nachzufolgen. Und jetzt schauen wir uns zweitens das Warten der Gemeinde an, der Braut auf dieser Erde. Die Gemeinde Jesu Christi lebt in einer Welt mit unsagbar vielen Problemen. Sie werden uns ja jeden Tag aufgetischt. Wir erfahren es ja vom letzten Winkel der Erde durch unsere Medien, was hier und dort passiert. Nicht immer objektiv, manchmal sehr subjektiv gefärbt, das alles ist wahr. Aber diese Welt hat viele Wunden, aus denen sie blutet, und viele Menschen leiden und andere freuen sich, und die Zeiten des Lebens sind so unterschiedlich. Und die Gemeinde lebt in dieser Welt und muss genau das mitmachen, was andere auch mitmachen. Wenn ein Krieg kommt, geht der Krieg an der Gemeinde Jesu in dem Land nicht vorbei. Als die Bomben fielen, sind auch die Häuser der Christen kaputt gebombt worden. Wie der anderer Leute. Wir sind ein Teil dieser Welt, die einem Ziel, nämlich der Wiederkunft Jesu, entgegenlebt. Und Christen haben viele Verpflichtungen. Und manchmal können uns Verpflichtungen erdrücken. Die sind aber auch Lebenserfüllung zugleich, weil wir einen Auftrag bekommen haben, diesem Herrn zu dienen. Und es gibt nichts Schöneres und Größeres, als diesen Auftrag anzunehmen und auszuführen, Jesus zu dienen. Und es gibt eine Welt voller Zerstreuungen. Man kann sich so in diese Welt hineinstürzen, dass die letzten Fragen keinen Platz mehr haben. Und das Warten auf die Wiederkunft Jesu in all den Dingen des täglichen Lebens untergeht. Und die Frage ist, wie sieht's bei dir und mir aus? Haben wir eine lebendige Erwartung, dass Jesus wiederkommt? Und wir leben als Christen unter Menschen, die Jesus ablehnen. Oder Jesus ignorieren. Oder sich ihm gleichgültig gegenüber verhalten. Das alles erleben wir auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine realistische Sicht haben für diese Welt, wie sie Jesus immer hatte, wie er sie verkündigt hat, wie die Apostel in den Briefen sie uns schildern. Und dann werden wir immer wieder Mut haben, Mut zum Leben, weil uns nichts vorgemacht wird in der Bibel, sondern weil uns gesagt wird, wie die Welt aus der Sicht Gottes aussieht. Ja, wir leben unter Menschen, die Jesus ablehnen. Und doch passiert immer wieder dieses Wunder, dass Menschen ihre Ablehnung aufgeben und zum Glauben finden und neue Menschen werden. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Wir leben in der Freude, dass viele in dieser Welt zum Glauben finden. Leider noch nicht bei uns in Europa, wie wir uns das wünschen. Hoffentlich passiert es im nächsten Jahr hier bei der Aktion 2010. Aber wir haben ganze Landstriche, wo viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Zum Beispiel in Asien, in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, in südamerikanischen Ländern. Viele kommen zum Glauben. Die Zahl wächst enorm in manchen Ländern. Und man höre und staune, wo Missionare nicht hinkommen können, hat Gott Wege gefunden, dass auch dort Menschen zum Glauben kommen. In manchen verschlossenen islamischen Ländern wird uns berichtet, kommen Menschen zum Glauben, dass Gott ihnen unmittelbar begegnet, auf eine Weise, die sie nicht daran zweifeln lässt, dass es Gott ist, der ihnen begegnet und dass Jesus sich ihnen vorstellt, auf eine Weise, dass sie zum Glauben und zur Anbetung Gottes finden. Was für eine Zeit, in der wir leben, mit diesen Widersprüchen und widerspenstigen Strömungen. Und wir sollten beten für unser Land, für Europa, dass auch solche Aufbrüche wieder ganz neu hier passieren und sie auch im Glauben erwarten. Und wir leben in der Gewissheit, dass Jesus einmal alles neu machen wird. Was ist das doch für eine Perspektive, die uns Mut zum Leben macht? Zunächst könnte man glauben, das drückt einen nieder, was im 2. Petrusbrief steht in Kapitel 3. Ich lese uns diese Verse einmal vor. Da heißt es in den Versen 10 bis 13, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit großem Krachen vergehen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und alles, was darauf ist, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr ein geheiligtes und frommes, man könnte auch sagen, gottesfürchtiges Leben führt und so den Tag Gottes erwartet und seine Ankunft beschleunigt. Dann werden die Himmel in Feuer aufgehen und die Elemente in Hitze zerschmelzen. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit herrscht. Sehnsucht nach Gerechtigkeit geht dann in Erfüllung. Und die Gemeinde glaubt an Jesus und liebt ihn über alles. Wirklich. Wisst ihr, als ich diesen Satz niederschrieb und darüber nachdachte, habe ich mein Leben erstmal persönlich in das Licht Gottes gerückt. Und habe mich gefragt, Herr Jesus, stimmt es wirklich? Kannst du das ehrlich verkündigen? Stimmt es bei dir, dass du Jesus über alles liebst? Ich frage mich immer bei der Vorbereitung einer Predigt selber, was du dort sagst. Wie sieht es in deinem Leben aus? Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder sich fragt von uns, ist Jesus mir das Wichtigste in meinem Leben? Ist er uns konkurrenzlos wichtig? Er hat Konkurrenz, keine ernstzunehmende, aber eine solche, die sich uns als ernstzunehmend darstellt und uns täuschen will, als wäre das so wichtig. Für ihn gibt es keine ernstzunehmende Konkurrenz, wenn wir uns das einmal richtig überlegen. Er ist der, der über allem steht, der konkurrenzlos Große. Lieben wir ihn über alles? Und dann, diese gläubige Gemeinde liebt die Gemeinde und die Welt. Man kann eine Gemeinde kritisieren. Man kann eine Gemeinde immer wieder nur im Blick auf das sehen, was nicht gut ist. Aber wir sollten die Gemeinde zuallererst lieben und für sie danken und jeden annehmen. Wir hätten vielleicht uns auch nicht jeden ausgesucht, der zur Gemeinde gehört. Vielleicht hätten wir die Auswahl ein bisschen anders getroffen. Mag alles sein. Aber das könnte der andere von uns ja auch sagen, nicht nur wir vom anderen. Das muss ich mir ja immer selbstkritisch sagen. Und von daher für die Gemeinde auch in ihrer Knechtsgestalt oder wie Martin Luther das so markig im Neuen Testament einmal übersetzt hat an einer Stelle, die noch Flecken und Runzel hat. Da ist nicht alles glatt, da ist nicht alles sauber. Nein, in dieser irdischen Gestalt, und das wollen wir nicht entschuldigen, aber das ist wahr. In dieser irdischen Gestalt hat die Gemeinde noch viele Fehler. Aber Jesus liebt sie und wir sollten sie auch lieben. Und wir sollen auch die Welt lieben. Da haben natürlich einige jetzt Bauchschmerzen, wenn ich das sage, könnte ich mir vorstellen. Aber Gott hat es doch selber getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und gerade das Johannesevangelium spricht immer wieder neu diese Liebe zur Welt an, nämlich die Menschen zu lieben, die noch nicht in Lebensgemeinschaft mit Gott leben. Welt wird im doppelten Sinn gebraucht. Welt ist in der Bibel einmal der Kosmos, heißt es geschmückter eigentlich in der wörtlichen Übersetzung, wie Gott diese Welt so wunderbar geschmückt und ausgeschmückt hat. Und wird in diesem engeren Sinn gebraucht, Gott abgewandtes Dasein. Und viele Menschen leben abgewandt von Gott. Aber diese Menschen zu lieben, auch im Blick auf das evangelistische Jahr 2010, wird eine entscheidende Voraussetzung sein, ob Herzen gewonnen werden. Wir werden nicht durch dogmatische Richtigkeiten Menschen gewinnen, wenn wir sie nicht lieben. Sondern erst wenn unsere Richtigkeiten aus einem liebenden Herzen kommen, werden sie überzeugend wirken. Und das ist so wichtig. Für uns persönlich, für mich und für dich, für uns als Gemeinde und für alle Christen, auch hier und überhaupt. Lieben wir die Gemeinde? Lieben wir die Welt, die Menschen ohne Christus? Und sie sehen sich nach der Vollendung. Als ich diesen Satz schrieb, habe ich wieder erst einmal gezuckt. So ein bisschen bin ich zurückgezuckt. Ehrlich. Warum denn? Wir sehen uns nach der Vollendung. Könnte es nicht sein, dass wir uns in dieser Welt es so gemütlich gemacht haben, dass wir uns nicht sehen nach der Vollendung? Wir haben es uns so gemütlich gemacht, dass wir sagen, lass uns immer hier bleiben, Herr. So könnte es immer weitergehen. Das sind die Situationen, wenn man in einer Zeit lebt, die wir die Sonnenseite des Lebens nennen, dann stehen wir in dieser großen Gefahr, nicht mehr lebendig den Herrn zu erwarten und eine Sehnsucht zu haben und zu wachen, dass diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, uns alle erfüllt. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Drittens, Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Als er das erste Mal kam, kam er arm, hat sich aller Macht Gottes entäußert und wurde Mensch und musste von Geschöpfen gepflegt werden, in Windeln gewickelt. Weihnachten macht uns das ja deutlich. Dann Karfreitag. Von Geschöpfen der Schöpfer ans Kreuz genagelt. Wer könnte das begreifen, dass Jesus sich das gefallen ließ, um unserer Sünde willen, nicht weil wir so gut wären. Und wenn Jesus wiederkommt, wird nicht die Schuldfrage gelöst, die ist ein für alle Mal geklärt, sondern dann wird die Machtfrage gelöst. Er ist der König aller Könige, und der Herr aller Herren und wird sich so dieser Welt vorstellen. Und plötzlich wird er kommen. Dafür gebraucht ja Jesus Bilder, dass er kommt wie ein Blitz. Können wir einen Blitz verhindern? Nein, wir müssen ihn geschehen lassen. Kann ein Mensch die Wiederkunft Jesu verhindern? Nein, Jesus wird kommen, wenn er das will, an dem festgesetzten Tag Gottes. Wie ein Blitz, plötzlich ist er da. Oder das andere Bild, das gebraucht wird, wie ein Dieb. Ein Dieb wird nicht sagen und uns einen Brief schreiben, heute in der nächsten Nacht um 2 Uhr werde ich bei dir einbrechen. Pass gut auf, wird er nicht machen. Deswegen hat Jesus uns auch keinen Termin seiner Wiederkunft genannt. Warum denn nicht? Der Kirchenvater Augustinus hat im 4. Jahrhundert folgenden Satz gesagt. Gott hat uns diesen einen Tag, nämlich den Tag der Wiederkunft, verborgen, damit wir Acht hätten auf alle Tage. Wir lebten doch sofort in der Gefahr zu sagen, ach, er ist noch nicht da. Nein, er hat uns diesen Tag verborgen, damit wir in ständiger Erwartung leben. damit jeder Tag durchzogen wird in unserem Leben. Herr, heute könntest du kommen. Ich will bereit sein. Und dann hört die grenzenlose Freude, wenn er kommt und sich als der himmlische Bräutigam mit seiner irdischen Braut vereinigt, nicht wieder auf. Dann wird Hochzeit gefeiert, die nicht wieder aufhört, dieses Fest. Davon spricht der erste Petrusbrief. Wenn man das liest, dann kann man nur Mut zum Leben bekommen und die Perspektive neu in den Blick bekommen. Da heißt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, folgendermaßen, ab Vers 5 bis 9. Ihr werdet aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Dann werdet ihr jubeln, nachdem ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt, damit euer Glaube sich als echt und noch wertvoller erweist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, und damit er euch zu Lob, Preis und Ehre gereicht, wenn Jesus Christus offenbart wird. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Darum werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Was für eine Perspektive, auf diese Freude hin zu leben. Dann hört die Freude nie wieder auf. Mit dieser frohen Erwartung und ansteckenden Hoffnung lasst uns viele Menschen zu Jesus einladen. Diese Hoffnung macht uns Mut zum Leben und soll anderen auch Mut zum Leben machen. Ich habe ein interessantes Beispiel gelesen. In Nordamerika gab es im vorletzten Jahrhundert starke Endzeiterwartungen. Das kommt ja manchmal so in Wellen. Das ist sehr interessant zu sehen. Da geschah es, dass während einer Parlamentssitzung eine Sonnenfinsternis stattfand. Panik drohte auszubrechen, denn die Sonnenfinsternis galt damals als sicheres Zeichen des nahen Endes. Und da trat ein Abgeordneter an das Rednerpult und sagte: Meine Herren Abgeordneten, es gibt jetzt nur zwei Fragen mit der gleichen Antwort. Entweder der Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Oder er kommt noch nicht, dann besteht kein Grund, die Arbeit zu unterbrechen. Und darum lasst uns treu unsere Arbeit tun, denn Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und wir sollten antworten, Amen, ja komm, Herr Jesus. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, diesem größten zukünftigen Ereignis deiner Wiederkunft leben wir entgegen. Manchmal ist uns das nicht bewusst. Und manchmal verdrängen wir das oder die Dinge dieses Lebens verdrängen diese Sicht. Hilf, dass wir ganz neu von dieser Botschaft, die du uns gegeben hast, dass du zurückkommst und die Machtfrage klärst und deine Gemeinde vollendest, bewusst auf dieses Ziel hinleben, damit wir Mut zum Leben bekommen und Freude an dir haben, jeden Tag. Geh du mit uns und segne uns alle. Amen.